Betrifft Geschichte.
Diese Woche, Februar 1945, die Konferenz der großen drei in Jalta. Heute, Jalta, der große Irrtum. Erzählt von dem Historiker Rolf Steininger.
Neben dem Vetorecht im UNO-Sicherheitsrat konnte Stalin auch einen Erfolg in einer ganz anderen Sache erzielen. Roosevelt und Churchill stimmten nämlich nicht nur der Rückführung sowjetischer Kriegsgefangener zu, die an der Seite Deutschlands gekämpft hatten, etwa die Soldaten der Vlassow-Armee, sondern auch all jener Russen, die schon seit den 20er Jahren in Westeuropa Asyl gefunden hatten. Sie wurden später zwangsweise, wie es hieß, repatriiert, was ihr sicheres Todesurteil bedeutete. Selbst das neutrale Schweden beteiligte sich später an diesen sogenannten Rückführungen. In den Häfen Schwedens und Großbritanniens spielten sich später teilweise furchtbare Tragödien ab. Das Thema russische Kriegsgefangene hatte der britische Außenminister Eden bereits bei seinem Besuch in Moskau im Oktober 1944 angesprochen. Sein sowjetischer Kollege Molotow hatte damals vorgeschlagen, dass sowjetische Bürger ohne Rücksicht auf ihre Wünsche repatriiert werden sollten. Eden hatte keine Einwände vorgebracht. US-Außenminister Cordell Hull hatte Botschafter Harriman in Moskau angewiesen, auf die Praxis der amerikanischen Politik seit Dezember 1943 hinzuarbeiten, nämlich kein russischer Kriegsgefangener sollte zwangsrepatriiert werden. In Jalta war dies alles kein Thema mehr. Dies ist als der viel zitierte Verrat von Jalta in die Geschichte eingegangen. Osttirol wurde wenig später Schauplatz eines der übelsten Kapitel, als die Kosaken von den Briten zwangsweise in die Züge verfrachtet wurden. Für die Kosaken war dies ihr Todesurteil. Wenn von Jalta die Rede ist, verbindet sich bis in unsere Tage oft auch die Vorstellung, dass dort die, wie es hieß, Teilung der Welt oder die Teilung Europas beschlossen worden sei. Tatsache ist, dass das in Jalta nicht geschehen ist. Angesichts der militärischen Realität existierte diese Teilung bereits. Die Rote Armee stand in Rumänien, Bulgarien, Polen und Ungarn und bis Berlin waren es nur noch 90 Kilometer. War Roosevelt also ein allzu großer Illusionist mit Blick auf Stalin? Hat George F. Kennan recht, der dafür plädiert hatte, Stalin vor die Wahl zu stellen, entweder wirklich unabhängige Staaten in Osteuropa zuzulassen oder aber für den Rest des Krieges auf die materielle Hilfe des Westens zu verzichten? Die erwähnte Erklärung von Jalta taugte für ihn nicht als Hebel. Sie war für ihn bloß noch der Versuch, wie er meinte, die Stalltür zu verriegeln, nachdem das Pferd gestohlen war. Am 11. Februar war die Konferenz zu Ende gegangen. Amerikaner und Briten waren davon überzeugt, gemeinsam mit der Sowjetunion den Grundstein für eine neue, bessere Welt gelegt zu haben. Roosevelts engster Vertrauter, der erwähnte Harry Hopkins, beschrieb das später so: Wir waren absolut überzeugt, den ersten großen Friedenssieg gewonnen zu haben. Das war ein großer Irrtum, wie Stalins Politik in den von der Roten Armee besetzten Ländern deutlich machte. Anflüge von Zweifel sind selbst bei Roosevelt zu erkennen. Zu einem Bruch mit dem Diktator war er aber nach wie vor nicht bereit. Im Gegenteil, er wollte Stalin sogar in das Geheimnis der Atombombe einweihen, entgegen Churchills Rat. Dessen Warnungen beantwortete er am 11. April, einen Tag vor seinem Tod, folgendermaßen: Ich würde das allgemeine sowjetische Problem so viel wie möglich herunterspielen. Wir müssen jedoch festbleiben und unser Kurs ist soweit richtig. Das war er offensichtlich nicht. Das Misstrauen auf westlicher Seite verstärkte sich jedenfalls. Es mehrten sich die Anzeichen für einen neuen Krieg, den Kalten Krieg.
Sie hörten den fünften und letzten Teil einer Reihe über die Konferenz von Jalta mit Rolf Steininger, Publizist und emeritierter Professor am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck. Gestaltung Hanna Ronsheimer, Redaktion Robert Weichinger.